Nach der großen Pause der Netzwerk-Podcast mit Teachverse Deutschland-Alumni. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Henrike, Fellow aus dem Jahrgang 2014 und spreche heute mit Caroline von St. Ange aus dem 2017er Jahrgang. Hallo, liebe Caroline.
Hallo, ja. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Wir haben uns tatsächlich auch schon mal gehört und zwar in der Summit-Folge im September 2020. Ich war damals bei einem Workshop von dir zum Thema Urban Monk, Urban Nun. War total begeistert und deshalb freue ich mich jetzt, dass wir noch mehr von dir hören können und würde mich total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
Ja, hallo, ich bin Caroline, wie ihr gehört habt. Ich war zwar Fellow 2017 an der Paul-Schmidt-Schule in Berlin und habe meinen Einsatz da total genossen. Ich habe in der Schule hauptsächlich Mathe unterrichtet, weil das auch so mein Schwerpunkt war, mit dem ich zu Teachverse gekommen bin. Ich hatte nämlich davor ganz, ganz viele Jahre lang professionelle Mathe-Nachhilfe gegeben und insofern war es dann auch an der Schule mein Schwerpunkt, neben ein paar anderen Aktivitäten. Und ja, nach meinem Fellow-Einsatz bin ich ein bisschen ungewollt der Liebe wegen nach Niederbayern gezogen, wohne jetzt in Landshut, habe einen kleinen Sohn und habe dann durch dieses hier alleine in Niederbayern sitzen überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Und bin dann auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen als Lerncoach und all mein Wissen, was ich in den Jahren vor Teachverse, aber vor allem während Teachverse mir angeeignet habe, an den Mann zu bringen und habe dadurch einen Instagram-Account gegründet, der heißt Learn Learning with Caroline. Und dort teile ich jeden Tag mit Eltern und vielen LehrerInnen und Pädagogen und sogar einigen SchülerInnen Tipps rund um das Thema Lernen.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir das auch schon oft angeguckt. Ich muss sagen, ich bin ein sehr großer Fan. Du hast fast 7000 Follower da. Also das ist ja irgendwie Wahnsinn.
Ja, wir sind jetzt schon fast bei 8000. Genau, es geht gerade total rund. Ich habe jetzt ein bisschen einfach die Krise genutzt. Also ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland, der sich freut, wenn der Lockdown verlängert wird. Einfach nur, weil dann länger Homeschooling ist. Und deswegen interessieren sich die Leute wahnsinnig doll für meine Tipps. Ich glaube, wenn die in der Schule sind, dann interessieren die sich alle schon viel weniger. Aber nein, das ist ein Scherz natürlich. Aber insofern, es ist natürlich gerade ein Thema, was ganz, ganz viele Eltern beschäftigt, weil sie mit ihren Kindern zu Hause sind und die eben dann plötzlich sich weigern zu lernen, sich weigern mitzumachen und dann sehr, sehr offen sind plötzlich für ganz kreative Tipps, wie man Lernen besser machen kann. Und das sind ja all die Tipps, die wir an der Sommerakademie gelernt haben, weil das sind natürlich auch die Tipps, um Kinder aus herausforderndem Umfeld dazu zu bekommen, Mathe zu lernen.
Ja, was ist da so dein Best Practice, deine Best Practice Methode oder eine Methode, die du da gerne teilst für Schülerinnen und Schüler jetzt zum Homeoffice, wie man das Lernen weniger eintönig gestalten kann?
Ja, also eine Sache, die wirklich fast viral gegangen ist, ist, dass ich einmal vorgeschlagen habe, wenn das Kind nicht mehr seine Aufgaben im Heft machen will, dann könnte man ihm Fenstermarke geben und dann kann das Kind einfach die Matheaufgaben oder auch einen Aufsatz einfach ans Fenster malen und rausgucken währenddessen. Und das ist so eingeschlagen. Erstmal, weil dann ein paar Rückmeldungen kamen von LehrerInnen, die meinten, das geht aber nicht, das muss alles ins Heft. Und ich mich dann wahnsinnig echauffiert habe über dieses wahnsinnig engstirnige Denken und so einen Schwachsinn. Und wenn die Kinder Lust haben, es am Fenster zu machen, dann lasst es doch bitte am Fenster machen und macht meinetwegen ein Foto und klebt das Foto ins Heft. Naja, dann sind mir auch ganz, ganz viele zur Seite gesprungen und meinten, ja, du hast total recht. Und jetzt kriege ich jeden Tag wirklich 30 Fensterbilder von Eltern aus ganz Deutschland geschickt von ihren Kindern und die schreiben, es ist so herrlich, mein Kind hat sich so gefreut und der wollte gar keine Aufgaben mehr machen und dann habe ich die Marke rausgeholt und plötzlich hatte er total Lust und hat sogar die Zusatzaufgabe gemacht. Also es ist was ganz Kleines, was eine riesige Wirkung haben kann, wenn man jetzt gerade im Lockdown mit seinem Kind lernt.
Wieso hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen, dein Wissen über Instagram zu teilen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es war auch so ein bisschen aus der Not geboren. Ich war so ganz traurig, jetzt nicht mehr in Berlin zu sein. Ich habe so gedacht, boah, in Berlin habe ich so ein tolles Netzwerk und da sind so viele Fellows und da würde ich bestimmt sofort was finden. Da sind auch so tolle Stiftungen und so weiter und so fort. Und jetzt sitze ich hier alleine in Niederbayern, kenne niemanden, habe ein kleines Baby, kann sozusagen das Haus nicht mal verlassen. Und dann bin ich wie viele andere Frauen auf die Idee gekommen, einfach Instagram anzufangen. Ich meine, die ganzen Influencerinnen sind ja auch meistens aus der Idee ist das sozusagen geboren. Und ich hatte schon mal früher einen Instagram-Account. Das heißt, mir ist die Plattform einfach sehr sympathisch und ich verstehe die. Und dadurch habe ich Instagram ausgewählt.
Wie aufwendig kann ich mir so ein Community-Management vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, 7000 Follower, da gibt es viele, die sich aktiv einbringen, die dir Nachrichten schreiben, die dir Feedback geben. Wie kann ich mir das vorstellen, wie arbeitsintensiv das ist und wie du dich da selber auch organisierst?
Also es ist sehr arbeitsintensiv, wesentlich arbeitsintensiver, glaube ich, als man das von außen denkt. Ich kriege im Schnitt pro Tag 200 Nachrichten und im Moment versuche ich, die alle noch anzugucken und wenigstens zu liken oder einen Emoji zurückzuschicken und auf wichtige Nachrichten natürlich auch zu antworten. Das Problem ist, dass man sein Handy aufmacht und man hat 20 neue Nachrichten. Wenn man die dann jedes Mal anguckt, dann dauert das und dauert und frisst natürlich viel Zeit. Ich würde sagen, dass ich am Tag eine Stunde Stories aufnehme und um die Stories dann hochzuladen und mit Untertiteln zu versehen, dauert das nochmal eine Stunde. Und dann mache ich meistens pro Tag noch einen Post und den zu erstellen dauert fast 2 Stunden, weil der möchte ich, dass der dann einfach wirklich gut ist und gut geschrieben und da gehe ich einfach öfter über die Texte durch, da muss ich die Grafik erstellen. Also ich würde sagen, an einem normalen Tag sind es bestimmt 4 Stunden, an vielen Tagen sind es 7, 8 Stunden. Instagram. Also ich kann ja meine Screentime anschauen. Das ist tatsächlich so viel, ja.
Wow. Und nebenbei machst du aber auch noch Coaching one-to-one?
Ja, genau. Also jetzt nicht auch noch 6 Stunden am Tag. Ich bin jetzt nicht Superwoman, aber fast jeden Tag und habe da einige. Und ich habe so ein Programm entwickelt, das halt nenne ich Magic Hour. Und das ist ein Coaching, das dauert 3 Stunden. Und dann sind die Eltern auch ausgestattet mit ganz, ganz vielen Tools und dann entlasse ich sie auch erstmal wieder. Insofern sind das eher so 1 bis 2 Mal Sitzungen. Deswegen zieht sich das jetzt auch nicht so ewig.
Wer ist deine Zielgruppe da?
Ja, also meine Zielgruppe sind eben tatsächlich eigentlich Eltern, wobei ich jetzt immer mehr LehrerInnen und vor allem ReferendarInnen bekomme, die mir sagen, boah, du hast so coole Ideen, kannst du mir das auch beibringen? Und das war ja eh überhaupt meine Erkenntnis an der Schule, dass wir so coole Tools kennen und ganz, ganz viele LehrerInnen kennen die überhaupt nicht. Und das kriege ich jetzt ganz oft zurückgemeldet. Das heißt, eigentlich ist meine Zielgruppe natürlich Eltern. Da sind wir auch beim Problem Instagram. Instagram ist von den Usern eher die Plattform der 25- bis 35-Jährigen. Das ist einfach die Kerngruppe. Dann gibt es natürlich auch viele Jüngere. Und mittlerweile auch einige Ältere, aber das ist die Kerngruppe. Und 35-Jährige haben jetzt noch nicht unbedingt Schulkinder. Es fängt aber an. Ich liebe ja eigentlich total die 7., 8., 9., 10. Klasse Kinder. Deren Eltern sind nicht auf Instagram. Aber es sind jetzt sehr, sehr viele Eltern auf Instagram, deren Kinder Grundschüler sind. Das heißt, darauf fokussiere ich mich jetzt auch, dass ich einfach viele Tipps für etwas jüngere Kinder gebe, weil das gerade total gut ankommt bei denen.
Woher nimmst du da deine Ideen, Impulse und Inspiration? Du hast schon gesagt, dass vieles sich ja auch speist aus deinem Fellow-Einsatz. Aber wie schaffst du das, dir selber da immer wieder neue Anregungen zu holen?
Ja, also ich habe natürlich davor auch schon, glaube ich, 12 Jahre unterrichtet. Das heißt, viele Dinge sind mir auch einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Und tatsächlich reagiere ich einfach immer auf Fragen. Und das ist natürlich das Tolle, wenn einem dann so viele Nachrichten geschickt werden. Ich kriege jeden Tag 2, 3 Nachrichten, wo ich denke, ach stimmt, da kann ich einen Post zu machen. Einfach weil mir die Antwort dazu einfällt. Und die würde, glaube ich, den meisten Fellows auch genau einfallen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und dann habe ich einfach so eine Notiz im Handy und tipp mir das ganz schnell runter. Und wenn ich dann mal nicht weiß, was ich posten soll, gucke ich danach. Und dann kriege ich dadurch ganz viele Ideen. Und was ich natürlich auch mache, es gibt bei Instagram auch ganz, ganz, ganz tolle LehrerInnen, die wirklich super Profile machen und auch wirklich sehr, sehr wertvollen Content da posten. Und mit denen bin ich natürlich vernetzt. Und das ist jetzt auch bezüglich Instagram, falls das jemand machen will. Das ist eine der wichtigsten Sachen, sich mit Leuten im ähnlichen Feld zu vernetzen, weil man kann auf Instagram heutzutage nur noch wachsen, wenn man empfohlen wird von anderen Profilen. Also organisches Wachstum durch Hashtags, einfach, dass ein Post von dir viral geht, weil er so toll ist, das gibt es praktisch nicht mehr. Das heißt, der einzige Weg wirklich zu wachsen ist, dass ein anderes Profil sagt, hey, die Caroline, die ist total cool, die teile ich jetzt mal. Und dann kriegst du schwupps 600 neue Follower.
Dieses Instagram-Wissen, ist es learning by doing, dadurch, dass du es auch schon vorher gemacht hast, oder?
Ja, also ich glaube, man sollte erstmal natürlich eine Affinität zu der Plattform haben. Also ich finde sowieso, wenn man sich sowas überlegt, sollte man die Plattform nehmen, die man auch privat am liebsten nutzt. Und ich bin auch sozusagen privat am liebsten auf Instagram schon immer. Ich würde sagen, mittlerweile ist es so komplex geworden, dass man das absolut nicht mehr learning by doing nennen kann, sondern ich würde echt empfehlen, Instagram-Podcasts zu hören. Es gibt fantastische Podcasts, wo einem alles beigebracht wird. Und die würde ich echt hören, weil man kann so viele Fehler machen. Es ist unvorstellbar. Und das habe ich erst gemerkt, als ich es dann gemacht habe und so, wow. Und außerdem hat es so viele Tools, die man echt nicht mehr so intuitiv versteht als User, sondern die einem wirklich jemand zeigen muss. Also ich folge tatsächlich auch auf Instagram vielen Profilen, die Instagram erklären und die einem Tipps für Instagram geben. Und das hilft total.
Ah, spannend. Wie siehst du die Entwicklung deiner Arbeit? Wenn du jetzt sozusagen sagst, aus der Not herausgeboren, ist das gekommen, dass du zu Instagram gekommen bist? Jetzt hat das auf einmal so mega eingeschlagen. Siehst du da so einen Next Step für dich oder planst du das irgendwie, wie das da weitergehen kann?
Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Ich habe da verschiedenste Überlegungen. Ich finde es erstmal gut, dass man sozusagen so eine Community aufbaut, damit man dann, wenn man sich irgendwann mal was überlegt, eben das da posten kann und das damit gleich viele Leute erreicht. Und andererseits ist tatsächlich so eine Followerschaft, ist ja so ein bisschen so ein Autoritätsargument. Ja, zwar ein schlechtes, aber es wirkt. Also Leute gehen auf dein Profil und sagen, boah, wenn das 7000 Leute gut finden, dann ist das bestimmt gut. Wie die 7000 dahin gekommen sind, fragt keiner. Ja, sondern man guckt irgendwie nur auf diese Zahl. Das heißt, ich finde das an sich einfach gut zu haben, für was immer kommt. Ich meine, der Traum ist natürlich, dass man irgendwie etwas kreiert, wie ein Webinar oder was auch immer, was man einmal macht und was Leute dann kaufen können, sich runterladen können und damit was lernen und davon lebt oder ein E-Book schreibt. Das sind so die typischen Sachen, die dann die Instagrammer machen. Welche Route ich auf jeden Fall nicht gehen will, ist, dass ich jetzt anfange, Sachen zu bewerben. Also ich werde jetzt die ganze Zeit schon von irgendwelchen Stiftfirmen und Schulranzenfirmen und sowas angesprochen, ob ich nicht deren Produkte unterbringen will. Und nee, das ist mir echt zu billig. Also da will ich lieber eigenen Content vermarkten, wobei ich da auch super schüchtern bin und eigentlich noch nicht so richtig Ideen habe und auch ein bisschen Probleme damit, eben mich da so zu verkaufen. Das fällt mir noch so ein bisschen schwer.
Hättest du dir in deiner Fellow-Zeit vorstellen können, dass du das mal machst, was du jetzt machst?
Nee, gar nicht. Nee, wirklich. Also ich hatte auch in meiner Fellow-Zeit wirklich gar keine Ahnung, was ich danach mache. Das, was ich wusste, ist, ich habe ja vor meiner Fellow-Zeit in München hauptberuflich Mathe-Nachhilfe gegeben. Und ich habe in München so ein großes Netzwerk, deswegen wusste ich immer, wenn irgendwas ist, ziehst du einfach zurück nach München und machst das weiter. Davon kannst du easy leben, davon hast du easy Kunden. Deswegen habe ich mir nie Sorgen gemacht, weil ich immer wusste, das ist ein festes Standbein. Und wenn du in Berlin bleibst, dann kannst du das in Berlin auch aufbauen, wobei das natürlich eine Weile dauert, bis man sich sowas aufgebaut hat. Und jetzt bin ich aber total froh. Also mal wieder typisch, dass man sozusagen aus einer Not werden manchmal ganz, ganz tolle Sachen geboren. Und es war wirklich eine Not, weil mir ging es echt nicht gut. Und ich war so einsam und hatte hier irgendwie ein kleines Baby und hat niemanden gekannt und war einfach nur alleine im Winter und lag übermüdet mit diesem Baby im Bett, was nicht schlafen wollte. Und dann kam mir diese Idee.
Krass, dann ist es auch schön zu sehen, dass manchmal so zehrende Zeiten auch so einen tollen, positiven Einfluss haben können.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt in meinem Leben jetzt schon mehrmals erlebt, dass es genau so ist. Es hilft einem dann in der zehrenden Zeit auch nicht, wenn einem das jemand sagt. Man sagt so, wirklich. Aber ich habe jetzt schon mehrmals in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass genau solche Sachen eben ganz, ganz wichtig sind und einen dann eigentlich zum richtigen Platz bringen. Und es gibt gibt da auch so einen ganz tollen Satz von J.K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat. Der ging es ja ganz, ganz schlecht. Die hatte sich scheiden lassen. Die war arbeitslos, hatte kein Geld, ein kleines Kind. Und sie meinte sozusagen, nur weil ich so am Boden war und nur bei mir alles genommen war, habe ich mich überhaupt getraut zu schreiben. Weil wenn sie irgendwas anderes gehabt hätte, dann hätte sie das weitergemacht. Die hatte ja eigentlich Anglistik studiert. Sie meinte, wenn sie einen Job an der Uni gehabt hätte, dann hätte sie das gemacht. Und nur deswegen hat sie sich getraut, sich Harry Potter zu widmen. Und das fand ich so ein tolles Bild, was daraus eben entstehen kann, wenn man dann wirklich das macht, worauf man echt Lust hat. Ja.
Spannend. Darf ich privat noch die Frage stellen, wie du das auch kombinierst jetzt mit Kind, so eine intensive Arbeit, auch selbstständig zu sein, erfordert, also hat ja einerseits den Vorteil der Flexibilität, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie, muss man sich auch nochmal anders organisieren. Wie geht es dir da?
Ja, also ich merke auch, dass das echt anstrengend ist und ich verstehe jetzt, was die ganzen Leute meinen. Also ich merke ehrlich gesagt den Lockdown nicht so sehr, weil mein Kind davor auch nicht in die Kita gegangen ist. Ich wollte den gerne eigentlich länger zu Hause lassen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, der müsste ganz dringend in die Kita, weil man dem richtig anmerkt, wie der Kinder vermisst und wie ich ihm einfach nicht genug bin und der will irgendwie was erleben. Der ist jetzt 1,5. Man hat dann eben keine Zeit mehr für sich selber, weil man sozusagen halt sich um das Kind kümmert und im Haushalt und wenn er schläft, dann arbeitet man und dann fällt man irgendwann todmüde ins Bett und dann steht man am nächsten Morgen wieder auf und man muss einfach aufpassen, dass es einem gut geht und dann eben auch wirklich genau wissen, wann man stoppen muss. Ich habe das tatsächlich einfach schon gelernt, weil ich das früher nicht konnte und dann hatte ich sozusagen schon mehrmals in meinem Leben die Situation, dass ich dann gar nichts mehr konnte und habe dann einfach irgendwann verstanden, das bringt niemanden was, wenn du nichts mehr kannst. Du musst davor stoppen. Und deswegen habe ich mir so viele so Self-Care-Sachen einfach angewöhnt und die ziehe ich auch durch. Und zum Beispiel mache ich jeden Tag so 40 bis 50 Minuten so ein Workout, das heißt The Class. Und das ist so eine Mischung aus Workout, Tanzen, Schütteln und Meditation. Und das hilft mir einfach irrsinnig. Und dadurch weiß ich schon mal, meinem Körper geht's ganz gut. Und dann achte ich einfach darauf, dass ich immer ordentliches Essen zu Hause habe und das dann auch esse. Ich meine, manchmal dauert es ca. 5 Stunden am Stück. Und dann weiß ich aber trotzdem, ich muss jetzt eine Pause machen und muss jetzt erstmal kurz was essen und einen Tee trinken und dann kann ich erst weitermachen. Aber ich glaube, wie alle bin ich da auch immer eine Zerreißprobe. Aber ich finde trotzdem, wenn man was macht, was einem wirklich Spaß macht und wo man echt drin aufgeht, dann hat man auch viel, viel, viel mehr Kraft. Also wenn man merkt, man hat immer keine Kraft, dann würde ich trotzdem immer überlegen, mache ich eigentlich gerade das Richtige? Weil ich finde, wenn man sowas macht, was einen so begeistert, dann schenkt einem das auch wirklich viel Energie.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, finde ich, wenn man deinen Instagram-Kanal, wenn man dem folgt. Also ich finde das immer super erfrischend. Und ich muss auch nochmal dir zurückspiegeln, du hattest in diesem Workshop beim Summit uns gebeten als Übung, dass wir achtsam unser Bett machen sollen. Ich habe das noch ganz gut in Erinnerung, weil das auch so eine Nacht war, in der ich irgendwie wenig geschlafen hatte und ich war irgendwie ziemlich müde und ich fand das super hilfreich, einfach diese kleine Übung, das Bett zu machen. Hast du noch ein paar so praxisnahe Tipps und Ideen, was man gut machen kann, um auf sich gut aufzupassen in dieser Zeit, die ja so ein bisschen strapaziös ist?
Ja, also tatsächlich das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich Bewegung. Und ich habe einen ganz tollen Lehrer, der sagt eben, tanzen, lachen, laufen, hüpfen, springen. Das sind so die Sachen, die dem Körper und dem Geist am besten tun. Und das habe ich genauso festgestellt. Das heißt wirklich, sich das zur Aufgabe machen, einmal am Tag mache ich richtig laut Musik an und tanze richtig crazy mäßig ab und schüttel alles aus und bewege mich so ganz intuitiv und stark. Das tut dem Körper und dem Geist wahnsinnig gut. Und dann eben auch lachen, also aus dieser Ernsthaftigkeit rauszukommen, kann auch einfach sein, ich gucke mir eine lustige Folge von irgendwas an, ja. Oder ich folge so ein paar Leuten auf Instagram, die so wahnsinnig lustige Videos immer machen. Und dann gehe ich einfach auf deren Profil, schaue mir die an und lache. Also es sind so ganz wichtige Sachen. Und dann eben tatsächlich gehen. Das sind immer diese berühmten 10.000 Schritte. Ich habe gerade eine Studie gelesen, 7.000 reichen auch. Okay, also sind es jetzt 7.000. Aber einmal spazieren gehen hilft schon. Also ich sage das auch immer bei Instagram, wenn mir Leute schreiben, ja, mein Kind ist so demotiviert und der macht nichts und so, dann sage ich immer, wart ihr schon draußen? Also du brauchst jetzt nicht mit einem 14-Jährigen anfangen zu lernen, der heute noch nicht draußen war und heute sich noch nicht bewegt hat. Und das gilt für alle anderen Menschen auch. Und das kostet Überwindung, vor allem irgendwie bei minus 12 Grad im Februar. Aber lohnt sich immer. Ich glaube nicht, dass irgendjemand schon mal sich bewegt hat oder Sport gemacht hat oder rausgegangen ist und danach gesagt hat, boah, das hätte ich jetzt mal lieber gelassen. Danach fühlt man sich echt immer gut.
Ja, ich habe das Video gesehen, wo du auch im Schlafanzug durch den Schnee kurz gelaufen bist.
Ja, weil ich habe dann, das ist ja so eine Instagram- oder Social-Media-Krankheit. Egal, was ich poste, egal. Ich kriege irgendeine Nachricht von einem Besserwisser, der mir sagt, wieso das nicht geht, wieso ich das falsch gesagt habe. Ja, also ich, heute wieder, ich gender wirklich in 99% der Fälle. Immer. Aber es gibt einen Post, da schreibe ich, Lehrer loben und warum oder sowas. Schreibt die mir da drunter. Und was ist mit den Lehrerinnen? Ich denke mir so, das kann jetzt nicht was sein. So, naja, auf jeden Fall hatte ich eben gesagt, ja, bitte bewegen vor dem Homeschooling, ihr müsst raus, ihr müsst euch bewegen. Und dann bekam ich gleich wieder Nachrichten. Ja, das geht ja gar nicht morgen, das schafft man nicht und so. Und dann habe ich einfach, bin ich morgens aufgewacht und dachte, so, jetzt zeige ich es euch. Ich bin wirklich mein Handy angemacht, bin im Schlafanzug in den Schnee und habe gezeigt, so, ihr könnt im Schlafanzug in den Schnee, einmal barfuß, dann seid ihr wirklich wach, dann in die Dusche und dann los geht's.
Wunderbar. Hat mich auf jeden Fall auch inspiriert.
Ja, ich habe so viele Schneebilder, jetzt ist es wirklich süß. Mir hat sogar eine Familie geschickt, dass sie jetzt jeden Tag die Challenge machen und sogar in Unterwäsche in den Schnee springen und sich einmal wälzen und wieder reinrennen. Also ziemlich cool.
Krass. Ja, Wahnsinn, was man dann auch für Einblicke kriegt in andere Familien oder in andere oder das Leben von anderen Menschen.
Ich kriege jetzt ja immer diese ganzen Fensterbilder. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie die Fenster in Deutschlands Haushalten aussehen. Total. Und ich kriege natürlich auch wahnsinnig viele Nachrichten jeden Tag, ewig lang, wo mir genauestens deren Situation zu Hause beschrieben wird. Was auch cool ist, weil ich jetzt mal einen ganz runden Blick habe. Weil als Fellow hat man ja dann auch wiederum nur so einen Ausschnitt aus der Realität. Aber jetzt kriege ich einen ganz guten Überblick, wobei das natürlich auch total gefälscht ist, weil welche Eltern folgen mir? Das sind natürlich wieder überdurchschnittlich Gebildete aus überdurchschnittlich gutem Background, die mir natürlich folgen, die auf so eine Idee überhaupt kommen. Aber mir folgt zum Beispiel auch ein Mädchen, die ist 17 und deren Mutter ist gestorben und der Vater muss immer arbeiten und sie muss sich jetzt sozusagen, während sie sich selber auf ihr Abi vorbereitet, noch um ihren 11-jährigen Bruder im Homeschooling kümmern, der auch noch LRS hat und ADHS und die völlig überfordert ist damit. Und das fand ich so cool, dass die mir folgt und mich um Hilfe bittet. Das fand ich echt toll.
Krass. Hast du da auch noch Kontakt eigentlich zu deinen alten Schülern aus deiner Schule, die vielleicht mitkriegen, was du so machst? Gibt es da noch eine Schnittstelle?
Nee, aber da habe ich letztens auch mal drüber nachgedacht. Ich habe ja deren Nummer noch. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl, ich kann denen nicht einfach so schreiben, aber vielleicht schreibe ich denen echt mal einfach und schick denen das, weil die haben mich jetzt noch nicht gefunden. Lustigerweise, das wollte ich noch sagen zu dem Instagram, falls jemand Instagram macht. Das ist ein wichtiger Tipp. Also Instagram bringt immer wieder neue Funktionen heraus. Und die neueste Funktion, die Instagram hat seit ein paar Monaten, sind diese Reels. Und damit will Instagram TikTok kaputt machen, weil die wollten TikTok kaufen, TikTok wollte nicht verkaufen. Das heißt, dann kopieren sie es einfach und machen es so gut, dass dann irgendwann TikTok stirbt. Wie auch immer. Man muss, wenn man Instagram macht, immer diese neuen Funktionen als allererstes ganz viel benutzen, weil der Algorithmus einen dann favorisiert. Und das war jetzt sozusagen mein großes Glück, dass ich diese Reels angefangen habe zu machen. Und die haben zum Teil 500.000 Views.
Krass.
Also das sind ja krasse Zahlen, genau. Und das würde man mit einem normalen Instagram-Post niemals hinbekommen. Das schafft man nur durch diese Reels. Genau. Und ach so, genau, was ich eben sagen wollte, weil jetzt eben einige schon so 500.000 Views haben, haben jetzt tatsächlich mir einfach Leute gefunden, die mich kennen von früher. Und einfach so, hä? Die kenne ich doch. Das wird dann einfach irgendwie ausgespielt. Also es ist total, total die gute Chance. Kann ich empfehlen, wenn jemand mit dem Gedanken spielt.
Okay, super. Ja, wir werden das auf jeden Fall auch alles verlinken bei uns zum Podcast, damit man das sich auch nochmal angucken kann und dich vielleicht auch nochmal kontaktieren kann bei Fragen, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob ich das so ansprechen soll. Du hast ja so viele Nachrichten, aber es ist ja auch schön, wahrscheinlich die Rückmeldung zu kriegen, ne?
Ja, also Fellows helfe ich immer gerne.
Super, liebe Caroline, jetzt sind wir fast schon am Ende. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen irgendwie doch noch eine andere Agenda, aber irgendwie sind wir jetzt im Gespräch so hauptsächlich zu diesem Instagram-Thema hängen geblieben. Aber irgendwie fand ich es auch super spannend, weil ich finde, es ist auch so was anderes und es ist auch so was, was gerade so unfassbar passend ist.
Ja, danke schön.
Also vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und genau, dann würde ich mich auch schon fast wieder von dir verabschieden. Von euch natürlich auch, die jetzt zugehört haben. Ich möchte euch auch noch darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich immer gerne schreiben könnt oder podcastdfd@gmail.com, wenn ihr Lust habt, mit mir im Podcast zu sprechen oder wenn ihr gerne einfach nur eine Sprachnachricht aufnehmen möchtet und kurz was mitteilen möchtet, sei es eine neue Methode, eine Quelle, ein Buch, irgendwas Wissenswertes, was ihr findet, was die Community gut nutzen kann. Und ansonsten hören wir uns nämlich im März wieder. Bis dahin lasst es euch gut gehen und gönnt euch auch gute Pausen.